Ja, der heutige Sonntag wird ja auch Ewigkeitssonntag genannt. Und dann dachte ich, es wäre ein guter Anlass, heute einmal Zeit zu nehmen, um über die Ewigkeit nachzudenken. Und dazu werden wir auch einiges an Bibelworten hören. Aber zunächst möchte ich die Frage an uns alle, an jeden Einzelnen persönlich stellen: Welche Vorstellung hast du eigentlich von der Ewigkeit? Wie stellst du dir das vor? Hast du überhaupt eine Vorstellung? Denkst du, dass es eine Ewigkeit gibt nach diesem Leben? Die Bibel sagt: Richtet euren Sinn auf das Himmlische, auf das Ewige, nicht auf das Irdische. Das ist eine häufige biblische Aufforderung. Und die Frage ist, warum ist das so? Am Anfang des Gottesdienstes erklang schon die Antwort in dem Eingangsvers, wo es hieß: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13 heißt es: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir sehen uns danach, wir warten darauf, weil wir hier umgeben sind von Leid, von Schmerz, von Krankheit und Tod und weil es hier noch keine Gerechtigkeit gibt. Und so sagt Paulus im 2. Korintherbrief 4, Vers 18: Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und dann kommt die Begründung: Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Das Irdische, in dem wir jetzt sind, das vergeht. Was irdisch ist, ist zeitlich. Aber was himmlisch ist, ist ewig. Das Irdische vergeht, das steht auch im Psalm 102, Vers 26. Dort heißt es: Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Und dann heißt es: Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veraltern wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Und in Psalm 90, Vers 10 heißt es: Unser Leben, diesen Vers kennen sicher viele, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre, in unserem Land vielleicht auch 90 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Alle diese Bibelworte betonen, dass unser irdisches Leben hier begrenzt ist. Und weil es so begrenzt ist, gewinnen wir oft den Eindruck, als flögen wir davon. Als ging es nur so an uns vorbei. Das ist sehr poetisch ausgedrückt. Die Zeit fliegt dahin. Genau das ist doch der Eindruck, den viele Menschen im Laufe ihres Lebens gewinnen. Und ich, der ich jetzt doch ganz schnell auch schon fortgeschritten bin in meinem Leben, denke, ja, je älter ich werde, umso schneller geht es. Es ist eine Binsenweisheit. Aber die hat es doch in sich. Ich habe den Eindruck, dass dieses Empfinden, dass die Zeit nur so dahinfliegt, in unserer modernen Zeit noch verschärft wird. Wir haben es ja immer eilig. Mach schneller, beeil dich, sonst verpasst du was. Das ist doch ein weit verbreitetes Lebensgefühl. Warum ist das so? Der Schweizer Soziologe Peter Gross hat mal versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen und sagt: Die Menschen haben die Dimension der Ewigkeit verloren. Für eine christliche Gesellschaft war die Ewigkeit das erhoffte Ziel im Jenseits, wo Glück und Zufriedenheit herrschen werden. Ich muss nicht alle Ziele hier auf Erden erreichen, denn das letzte Ziel liegt im Jenseits. Heute, wo man den Himmel abgeschafft hat, ist der Mensch gezwungen, alle seine Ziele in den paar Jahren hier auf der Erde zu erreichen. Da die Welt sich um mich dreht, wird der Zeitbegriff verändert. Weltzeit schrumpft auf Lebenszeit zusammen. Zeit wird Frist. Dann brauche ich eigentlich mindestens 99 Leben, um all das zu erreichen, was ich gern auf dieser Erde erreichen würde. Deshalb also streben wir diese Ereignisdichte an in unserem Leben. Es gibt so viel mehr Urlaubsziele allein, als ich in der Welt Urlaubstage habe. Da muss ich mich schon beeilen, wenn ich rumkommen will und all das noch zu sehen habe. So verändert sich unser Leben, wenn wir nicht an das ewige Leben glauben. Was verändert sich? Einerseits, wir bekommen mehr Stress, weil wir ja all das in das Leben hineinstopfen müssen. Aber durch Jesus kommt Ewigkeit in unser kleines Leben hinein. Wir brauchen nicht mehr in dieser panischen Angst zu leben, irgendetwas zu verpassen. Es ist ja noch Zeit. Viele Menschen werden heute geradezu krank aus dieser Angst heraus, jetzt alles besitzen zu müssen, erleben zu müssen. Weil der Tod ja alle Lebensmöglichkeiten kaputt macht. Auch für uns ist es immer wieder einmal gut anzuhalten und nachzudenken, welche Perspektive nehme ich eigentlich zur Ewigkeit ein? Und das Zweite, was es, denke ich, verändert, ist, dass wir weniger Angst haben vom Sterben, wenn es eine Ewigkeit gibt. Martin Luther hat einmal eine kostbare Schrift verfasst, vielleicht würde die heute keiner mehr schreiben, ein Sermon von der Vorbereitung zum Sterben. In seiner Zeit musste man noch damit rechnen, dass man jeden Tag auch sterben konnte, an irgendeiner Grippe oder irgendeiner kleinen Krankheit, wo wir heute das nur noch theoretisch erwägen, aber nicht mehr wirklich damit rechnen, dass wir vor 70, 80, 90 sterben. Diese Schrift von Martin Luther hat 20 Punkte. Ich will aber heute nur einige davon nennen. Das Erste, was er sagt, Vorbereitung auf das Sterben bedeutet, unser zeitliches Gut zu ordnen. Zu gucken, das Erbe zu klären, damit es keinen Streit gibt, wenn wir hier weggehen, vielleicht eine Patientenverfügung, die schiebe ich auch schon ständig vor mir her zu machen. Ja? Vorsorgevollmacht, ein Testament, vielleicht auch zu denken, wie will ich bei meiner Beerdigung von dieser Erde gehen. Zeitliches Gut ordnen. Ein zweites, was er sagt, den Menschen vergeben. Wir werden ja immer wieder aneinander schuldig. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir die Kränkungen überwinden, gegen die Verbitterung, dass wir unsere Fehler zugeben, damit wir vor Gott treten können. Denn er vergibt uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern, dass wir Konflikte nicht ewig schwelen lassen, sondern dass wir sie aus der Welt schaffen, einander vergeben. Und ein drittes noch, dass wir uns allein auf Gott ausrichten. Nur so kann man wirklich sterben, die enge Pforte durchschreiten, die Jesus ist, er ist doch die Tür zum Vater. Nur so gibt es ein getröstetes Sterben, sagt Martin Luther. Und ich denke, er hat recht damit. Und viele weitere Punkte, die er dann erwähnt, drehen sich um unsere Angst vor dem Sterben. Und Luther gebraucht dafür ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Bild für das Sterben. Und er sagt, das Sterben ist wie eine Geburt. Und du musst zunächst durch diesen engen Geburtskanal hindurch. Aber dann kommt Licht und Weite. Aber davor haben wir natürlich alle Angst vor diesem kurzen Stück Wegs, das uns Angst macht, das so eng ist, wo wir merken, hier wird es erst einmal eng, bevor es weitergehen kann. Ja, auch uns Christen macht das Sterben Angst. Aber danach, wissen wir, kommt die Herrlichkeit bei Christus. Danach kommt die Freude. Deshalb ist das meine Frage heute an uns. Lebst du in dieser Perspektive der Ewigkeit? Glaubst du, dass es weitergeht nach diesem Horizont, nach diesem Engpass des Todes? Diese Frage ist wichtig. Die sollten wir nicht endlos hinausschieben. Diese Frage bewegt uns, weil die Bibel sagt, das ist so, weil Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Weil wir tatsächlich weiter gucken können, als wir hier auf Erden sehen. Martin Luther spricht dann in seiner Schrift von vielem, was uns die Angst nimmt, und er ermutigt uns, den Tod nicht nur als unausweichliche Auswegslosigkeit zu sehen, sondern auch als Erlösung, als himmlisches Ziel, als Vollendung der Gnade, als unsere eigentliche Berufung. Wie verändert sich unser Leben durch die Ewigkeitsperspektive? Wenden wir uns jetzt noch der zweiten Frage zu. Wie können wir uns die Ewigkeit vorstellen? Wie sollen wir sie uns vorstellen? Welche Vorstellung hast du? In der Lesung am Anfang war von einer himmlischen Stadt die Rede, von einem himmlischen Jerusalem. Können wir uns so den Himmel vorstellen? Bevor ich dazu noch kurz etwas sagen will, möchte ich auf einen anderen sehr bekannten Text des Paulus noch hören. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Abvers 35. Es geht um die Frage, wie können wir uns die Ewigkeit vorstellen? Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie wird das sein, wie werden die Toten denn auferstehen, was für einen Leib werden sie haben? Paulus meint, das ist doch eine törichte Frage. Jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner, Weizen zum Beispiel oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es geplant hat. Unterscheiden sich nicht auch alle Lebewesen in ihrem Aussehen? Menschen sehen anders aus als Tiere, Vögel anders als Fische. Die Sterne am Himmel sind ganz anders beschaffen als die verschiedenen Geschöpfe auf der Erde. Die Schönheit der einen ist nicht mit jener der anderen zu vergleichen. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, anders als das Leuchten des Mondes oder das Glitzern der Sterne. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit voneinander. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Was begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Was aufersteht, lässt Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. Begraben wird unser irdischer Leib, aber auferstehen werden wir mit einem Leib, der von göttlichem Leben erfüllt ist. Und wenn es einen sterblichen Leib gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen. In der Heiligen Schrift heißt es ja, dass der erste Mensch Adam zu einem lebendigen Wesen wurde. Aber Christus, der erste Mensch einer neuen Schöpfung, gibt uns göttliches Leben. Jetzt haben wir einen natürlichen, irdischen Leib. Dann aber gibt Gott uns einen unvergänglichen Leib, der von seinem Geist erfüllt ist. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Als Nachkommen Adams haben wir jetzt alle einen irdischen Leib. Als Christen werden wir dann, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Jetzt hat jeder von uns einen vergänglichen Leib, wie ihn Adam hatte. Aber einmal werden wir, wie Christus, einen unvergänglichen Leib haben. Eins steht fest, liebe Schwestern und Brüder, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in das Reich Gottes kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes Ewigkeit Platz haben. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Leib unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Schrecken? Das sagt Paulus, wie wir uns das vorstellen können. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das bedeutet, dass wir es uns einerseits gar nicht vorstellen können. Denn wer von euch kann sich vorstellen, wenn er ein Samenkorn sieht und hat noch nie die Pflanze gesehen, die daraus kommt, wie die einmal aussehen wird? Wisst ihr das voraus? Weiß das jemand im Voraus? Ich glaube, genauso ist es für uns schwer, uns vorzustellen, wie die himmlische Welt beschaffen sein wird. Aber wir wissen, es gibt eine Kontinuität zwischen dieser Welt und der zukünftigen. Wie es eine Kontinuität gibt zwischen einem Samenkorn und der Pflanze, die daraus kommt. Und doch ist es so ganz anders. Wir können uns das ja auch vorstellen, wenn wir an unser eigenes Leben denken. Natürlich gibt es auch eine Kontinuität zwischen uns vor unserer Geburt. Keiner von euch aber kann sich daran erinnern. Und doch sind das auch wir. Und wir verändern uns und jede unserer Körperzellen wird ausgewechselt mehrmals im Leben und doch sind wir ein Ich. Und so werden wir etwas Gleiches haben im Himmel und werden etwas von unserer Persönlichkeit behalten und doch wird es ganz und gar anders sein, als wir es uns nur vorstellen können. Nur das wissen wir. Das folgert für mich aus dem, was Paulus hier ganz lange ausführt. Und dann haben wir noch diese vielen Bilder von der Ewigkeit. Bilder, die sich teilweise ergänzen, teilweise vielleicht sogar widersprechen. Da ist zum Beispiel dieses Bild vom himmlischen Jerusalem, was wir am Anfang gehört haben, Offenbarung 21, was uns Astrid so schön vorgelesen hat, von dieser Stadt, wo Gott mitten in der Stadt, mitten unter seinem Volk, unter seinen Völkern wohnen wird. Und er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr sein und keine Qual. Eine ähnliche, aber auch wieder etwas andere Beschreibung gibt uns Jesaja im Alten Testament in Kapitel 65. Dort heißt es, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch mehr wird daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich dann schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Und dann heißt es weiter, sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für die Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Was für eine Vision von der Ewigkeit. Aber was bedeutet sie? Ja? Im 1. Korinther 5 sagt Paulus noch, wir wissen ja, wenn unser irdisches Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit, ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen wird. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir wollen ja nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, um dann nackt dazustehen. Wir wollen in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was an uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen werden. Wir werden auch an dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat uns die Voraussetzung dafür geschaffen. Er hat uns ja schon als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Noch einmal stelle ich die Frage, wie stellst du dir die Ewigkeit vor? Wie wird das sein, wenn wir bei Gott sind? Wenn es keine Tränen mehr gibt, kein Leiden, kein Tod. Wenn Gott uns tröstet, wenn wir Hoffnung haben, wenn wir diesen neuen Himmel sehen in seiner Schönheit, Vollendung, Gerechtigkeit und Lebensfülle. Wenn wir neu geschaffen wurden, einen neuen Himmel, eine neue Erde, einen neuen Leib. Was war der schönste Ort, an dem du je gewesen bist, den du je gesehen hast auf dieser Erde und wo du gestaunt hast über die Schönheit und über die Fülle und die Kreativität, die dort zu finden war? Und das wird noch getoppt werden, so sagt es Gottes Wort, von dem, was er für uns bereithält. Was bedeuten uns diese Dinge, von denen die Offenbarung und diese anderen Worte aus Jesaja und so weiter spricht? Warum brauchen wir dann keinen Tempel mehr? Weil Gott selbst unter uns sein wird. Er wird ständig um uns sein. Der Tempel war der Ort der Gottesbegegnung. Den brauchen wir dann nicht mehr. Darum heißt es, diese neue Stadt wird ohne Tempel sein. Und es wird niemals Nacht. Warum nicht? Wir brauchen dann keine Ruhe mehr. Es wird alles ganz anders sein. Jesus sagt, uns wird nicht geheiratet. Brauchen wir nicht mehr. Es wird irgendwie anders sein. Und dann ist von Edelsteinen und von Perlen die Reden. Was aber eigentlich nur ausdrücken soll, es wird alles ganz kostbar. Alles wird ganz wertvoll sein. Alles wird Bestand haben. Ja? Und es wird Tore geben und über den Toren stehen die Namen der Apostel, weil wir darauf gegründet sind, auf das, was Jesus am Kreuz zugrunde gelegt hat. Und es gibt dann keine Feinde mehr, deshalb werden diese Tore immer offen sein, weil niemand diese Stadt mehr bedroht. Und das sind alles Bilder, Symbole für das, was einmal sein wird. Und die sollen uns eine Vorfreude auf die Ewigkeit wecken. Eine Vorfreude auf das, was kommt. Vielleicht geht es uns wie Matthias, dass wir aus unserem Fenster gucken und denken, eigentlich schön hier, was ich mir geschaffen hat. Aber wie hört jemand diese Worte, der jetzt unter Verfolgung leidet, der in einem dunklen Kerker sitzt, der gefoltert wird oder der gerade todkrank ist und keine große Hoffnung mehr in dieser Welt hat, der alles verloren hat? Wie wird er diese Verse hören? Welche Hoffnung hört er oder sie? Liest er diese Zeile nicht ganz anders? Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr man sich dann auf die neue Welt Gottes freut? Was können wir tun, dass wir in Zeiten des Leidens nicht unsere Zuversicht verlieren? Es geht darum, dass wir Gott sehen werden von Angesicht zu Angesicht, unmittelbar. Das sind die Auswirkungen, die es hat, wenn wir wirklich an eine Ewigkeit glauben. Wenn diese Verheißung Gottes in unser Herz fällt. Und die letzte Frage, die ich nur stellen will, wie bereitest du dich auf diese Ewigkeit vor? Diese Ewigkeit, die Gott uns verspricht und verheißt und die kommen wird. Über die Ewigkeit nachzudenken, verschieben wir gern auf später. Obwohl wir wissen, wir sollten diese Frage klären. Manchmal haben wir auch ein beklemmendes Gefühl und denken, oh, hätte auch anders ausgehen können. Sollte mich frühzeitig damit beschäftigen. Ich möchte uns heute Mut machen, uns auf dieses Thema wirklich einzulassen, weil es eine Veränderung bringt, schon in dieser Zeit von unserer Lebensperspektive und natürlich erst recht in Ewigkeit. Es ändert unseren Lebensstil, es ändert unsere Hoffnung. Das Irdische vergeht, das Himmlische aber bleibt bestehen. Christus hat am Kreuz den Tod überwunden und uns in die Sphäre Gottes hineingezogen. Durch Christus kommt die Ewigkeit in unser kleines Leben. Nimm dir die Zeit, lade Jesus in dein Leben ein. Amen.